Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wissenschaft RS2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Ihr Gastgeber heute ist Christian Heuss. Am Samstagmorgen ging in Cancun der Weltklimagipfel zu Ende. Mit einem Erfolg. Die zugegebenermaßen tiefgelegten Erwartungen an die Konferenz wurden übertroffen. Zu den Anfängen der Medizingeschichte führt uns eine Ausstellung in der Fondation Bodmer in Genf. Wir waren dort. Und um Herzinfarktpatienten geht es im letzten Beitrag. Nach einem Herzinfarkt ist ein ausgeklügeltes Rehabilitationsprogramm notwendig, in dem auch alte Gewohnheiten überdacht werden müssen. Was in der Klinik noch funktioniert, das geht zu Hause schnell wieder vergessen.
Dann müssen Sie Ihre Lebensgewohnheiten ändern, Sie müssen Ihren Lebensstil ändern und das ist etwas, was häufig sehr schwer fällt.
Ein neues Therapiekonzept einiger Schweizer Spitäler soll nun Abhilfe schaffen. Doch wir wenden unseren Blick erst nach Cancun an den Klimagipfel. Nach 2 Wochen Verhandlungsmarathon und größten Befürchtungen, dass die ganze Klimakonferenz scheitern könnte, erklärte die mexikanische Außenministerin und Vorsitzende der Konferenz Patricia Espinosa am Samstagvormittag das Schlussresultat. Die internationale Staatengemeinschaft hat die Kompromisspapiere angenommen. Und damit konnte der Gipfel erfolgreich beendet werden. Der Applaus war groß. Espinosa sprach von einer neuen Ära in der Kooperation zum Klimaschutz. Thomas Häusler, Sie haben die Konferenz in Cancun verfolgt. Was umfasst dieser Kompromiss nun?
Er umfasst sicher als Wichtigstes, dass man festgelegt hat, dass sich die Erde nicht um mehr als 2 Grad erwärmen soll in Zukunft. Man hat weiter einen Klimafonds eingerichtet, der die Entwicklungsländer darin unterstützen soll, sich an die Änderungen, die der Klimawandel bringen wird, dass sie sich daran anpassen können und dass sie selber auch CO2-Einsparungen machen können. Und man hat einen Vertrag auf den Weg gebracht, der die Tropenwälder schützen helfen soll, weil diese Abholzung dort, die immer noch sehr stark ist, eben auch sehr viel Treibhausgase produziert.
3 wichtige Verhandlungspunkte, Thomas Häusler, über die man einen Kompromiss schmieden konnte. Was ist jetzt genau dran, wenn man ein bisschen tiefer eigentlich in die Materie reinschaut?
Ja, ich denke, diese Punkte sind sicher jeder für sich gesehen sehr, sehr wichtig. Aber das Allerwichtigste am Ganzen ist sicher, dass die Klimaverhandlungen im Rahmen der UNO letztlich vor dem Tod bewahrt worden sind, jetzt in Cancun. Denn das war durchaus ein plausibles Szenario. Man hat das wirklich befürchtet. Das sieht auch Patrick Hofstetter so. Er ist von der Umweltorganisation WWF, ist in Cancun in der Schweizer Verhandlungsdelegation dabei und ich konnte gerade vor kurzem noch mit ihm sprechen.
Es ist im Wesentlichen ein Bekenntnis aller Länder, dass man im Rahmen der UNO Klimaschutz betreiben will, dass man diesen Pfad weitergehen will. Viel mehr ist in dem Sinne nicht gesagt worden.
Das ist eben so, weil viele Fragen, die sehr, sehr wichtig sind, eben dann auf die nächste Konferenz in Durban in einem Jahr vertagt wurden.
Die ist ja nächstes Jahr etwa um dieselbe Zeit. Welche Fragen hat man dann vertagt auf nächstes Jahr?
Zum Beispiel die eigentliche Kernfrage der ganzen Verhandlungen, nämlich um wie viel die verschiedenen Länder ab 2012 ihren Treibhausgasausstoß reduzieren wollen, dann läuft ja das jetzt geltende Kyoto-Protokoll ab. Und das Problem bei der ganzen Sache ist, dass die Hauptverschmutzer USA und China diesem Protokoll gar nicht beitreten wollen und dass vor allem Japan gesagt hat, wenn die beiden starken Verschmutzer nichts tun, dann wollen wir auch nicht weiter bei Kyoto dabei sein. Und da hat man nun lediglich einfach beschlossen, dass man das irgendwie bis in einem Jahr lösen will.
Wenn nun solch zentrale Punkte doch noch offen sind, wo gab es denn überhaupt Fortschritte?
Ja, sicher in diesem 2-Grad-Ziel, was ich da schon anfangs erwähnt hatte. Und eben auch jetzt noch zusätzlich, dass man im Abschlussdokument jetzt festhält, dass wissenschaftlich gesehen die bisherigen Angebote der Länder, ihren Treibhausgasausstoß zu reduzieren, dass diese einfach nicht ausreichen. Das ist zum ersten Mal, dass das so offen jetzt festgehalten wird, dass da eine große Lücke besteht. Dazu noch einmal Patrick Hofstetter.
Die Differenz zwischen diesen Reduktionsangeboten und dem, was sein müsste, ist natürlich riesig. Das ist so. Das heißt, die Idee dieses Passus ist, dass eben man sich dessen Lücke bewusst ist und vermutlich dann später auf diese Lücke zurückkommen muss und schauen muss, welche Verbesserungen der Reduktionsangebote noch nötig sind.
Wissenschaftler schätzen übrigens, dass sich die Erde mit den bisherigen Reduktionsangeboten um etwa 3,2 Grad erwärmen wird, statt eben um diese 2 Grad, die man als Obergrenze festgehalten hat.
Also auch hier nur Fortschritte in vielen Einschränkungen, aber wir haben einen Punkt erwähnt, in dem man doch wirklich weitergekommen ist, zum Beispiel im Waldschutz.
Ja, das ist so. Also noch immer werden jährlich 100.000 Quadratkilometer Wald abgeholzt, dies vor allem in den Tropen. Und dabei entstehen durch Brandrodung und andere Prozesse etwa ein Sechstel des weltweiten CO2-Ausstoßes. Und hier ist man nun wirklich weitergekommen, weil in Cancun jetzt ein lang ersehnter Vertrag zustande gekommen ist, mit dem die Tropenländer unterstützt werden sollen, um diese Abholzung zu stoppen, und zwar mit Geld. Und das ist ein sehr wichtiger Schritt, weil man da eben sehr viel CO2 einsparen kann, relativ schnell vermutlich, und weil gleichzeitig auch etwas für den Naturschutz getan wird. Weiter positiv ist bei diesem Waldschutzvertrag, dass es nun auch Paragraphen drin hat, die sicherstellen, dass bei der ganzen Sache die Rechte der Menschen, die in diesen Wäldern leben, gebührend berücksichtigt werden. Es gab nämlich im Vorfeld sehr viele Befürchtungen, dass wenn da plötzlich Milliardenbeträge herum sind, und das wird so sein, dass da dann plötzlich diese Rechte der Leute nichts mehr zählen, wenn die Regierung dann plötzlich einfach selber Hand an diese Wälder legen möchten.
Und ein Erfolg ist dieser Unterstützungsfonds, den Sie auch schon erwähnt haben. Damit sollen ja nicht zuletzt die Entwicklungsländer finanziell unterstützt werden können. Was waren da jetzt genau die Fortschritte, die man erzielt hat?
Ja, der wichtigste Fortschritt ist sicher, dass dieser Fonds jetzt einmal festgelegt ist in den Verträgen, dass er rechtlich bindend jetzt da ist. Das sollen jährlich etwa 100 Milliarden Dollar sein, die den Ländern bei der Treibhausgasreduktion und eben auch bei der Anpassung an den Klimawandel helfen sollen. Man muss allerdings auch da wieder eine Lücke vermerken. Es wurde nämlich noch gar nicht so genau festgelegt, woher dieses Geld kommen soll. Man hat also einmal ein Bankkonto eröffnet für die Entwicklungsländer, aber dieses Bankkonto ist leer und muss erst gefüllt werden. Zusammenfassend über alles kann man sagen, Cancun ist ein Erfolg, weil eben die Befürchtungen so groß waren im Vorfeld, und es bleibt jetzt aber sehr, sehr viel noch zu tun.
Thomas Häusler mit Einschätzungen zur Weltklimakonferenz in Cancun. Von der Zukunft in die Vergangenheit, in die Vergangenheit der Medizin. Die Geschichtsschreibung der Medizin beginnt mit dem Auftauchen erster schriftlicher Dokumente in der Antike. Vor allem bei den Ägyptern gibt es viele schriftliche Zeugnisse über die Medizin dieser Zeit. In der Genfer Fondation Bodmer sind in einer neuen Ausstellung einmalige medizinhistorische Dokumente zu sehen, viele zum ersten Mal öffentlich. Grund für Martin Heule hinzureisen und sich die Dokumente von Gérald Dandrion zeigen zu lassen. Er hat die Ausstellung gestaltet, ist Historiker und Lungenarzt.
Schon die so berühmten ägyptischen Totenbücher kann man als Medizintexte lesen. Man entdeckt etwa Darstellungen, wie den einbalsamierten Leichen Medizin mit auf den Weg gegeben wird.
Tous racontent comment des médecins expliquent l'art de l'anamnèse.
Die Texte zeigen, wie die Ärzte die Kunst der Anamnese, der Diagnose und sogar der Prognose erklären. Die Ägypter gründen die Heilkunst. Das belegen viele Dokumente.
Donc indiscutablement, l'Égypte fonde une science de l'art de guérir, qui est une science attestée par beaucoup de documents.
Sagt Gérald Dandiran, der Dokumente aus der Fondation Bodmer selber und aus verschiedenen Bibliotheken und Sammlungen zum Thema Medizingeschichte zusammengetragen hat. Später haben die Griechen die Ägypter beerbt. Hippokrates von Kos ist sicher der bekannteste unter ihnen. Aus seiner Zeit kann man eine kleine Bronzeplatte bewundern und ihr entnehmen, dass ein Arzt die Verletzten beider Kriegsparteien auf dem Schlachtfeld pflegte. Rotes Kreuz vor 2500 Jahren. Zur Zeit der Griechen und der Römer hat sich das medizinische Wissen in ganz Europa und bis weit nach Asien verbreitet. Dann aber, mit dem Zusammenbruch des Römischen Reiches, vom 5. bis ins 7. Jahrhundert, sind fast alle Schriften, fast alle Pergamente verloren gegangen. Warum das passieren konnte, bleibt immer noch weitgehend ein Rätsel der Geschichte. Bei diesem fast vollständigen Verlust an Schriften ging natürlich auch enorm viel medizinisches Wissen verloren. Mittelalterliche Mönche haben den Faden wieder aufgenommen. Zu bewundern ist da etwa ein prächtiges Herbar aus dem 9. Jahrhundert. Der Mönch zeichnet und beschreibt die Artemisia, eine Beifußart, sehr bitter und immer noch gefragte Heilpflanze. Dazu bildet er die römische Göttin Diana ab, wie sie dem Kentauren Chiron die Pflanze reicht.
Vous avez un mythe païen qui a été recopié.
Ein heidnischer Mythos ist vom Mönch kopiert worden, weil er es für notwendig hielt, die Wohltätigkeit von Diana zu zeigen, die den Menschen die heilenden Pflanzen gibt und gleichzeitig den Kentauren darzustellen, der wesentliches Wissen weitergibt.
Dans la transmission d'un savoir essentiel.
Eine sehr bedeutende Rolle in der Verbreitung medizinischen Wissens spielten die Nestorianer. Wer waren sie? Die Nestorianer sind auf dem Konzil von Ephesus Mitte des 5. Jahrhunderts wegen Häresie verurteilt worden und mussten das Byzantinische Reich verlassen. Sie wanderten gegen Osten und haben ihr reiches Wissen an Medizin mitgenommen und zahlreiche Heilschriften ins Arabische übersetzt.
C'est là que commence l'un des plus importants voyages de la médecine.
Hier beginnt eine der wichtigsten Reisen der Medizin. Einerseits die Reise über Nordafrika nach Andalusien ins maurische Spanien. Der große Avicenna, eine äußerst wichtige Figur der Medizingeschichte, profitierte von ihnen. Andererseits ging die Reise nach Indien und nach Japan. Und von Indien ist das Wissen wieder zurück in die arabische Welt gekommen.
Et curieusement, une médecine qui de l'Inde est repartie un peu plus tard en direction du monde arabe.
Das sind nur einige wenige Aspekte der Medizingeschichte, so wie sie aus alten Schriften und Büchern in Kolonie zu bestaunen sind. Eine Ausstellung, die einen sprachlich fordert, weil es die begleitenden Texte nur Französisch und Englisch gibt. Texte, die sich meist auf bibliophile Angaben beschränken. Den Strang der Geschichte muss man sich weitgehend selber erarbeiten. Das geht mit dem wunderbaren Katalog Englisch und Französisch sehr gut, aber der wiegt über 3 Kilogramm. Nichtsdestotrotz, der Besuch lohnt sich allemal. Viele Dokumente sind äußerst prachtvoll und sind noch nie so thematisch zusammengeführt worden. Und etwas fällt besonders auf. Ärzte standen eigentlich immer in einem Spannungsfeld zwischen Kunst und Theologie. Heilen ist eine Kunst und Kunst ist ohne die Inspiration der Götter undenkbar.
Der Bericht aus der Fondation Bodmer von Martin Heule. Die Ausstellung Du corps aux étoiles, la médecine ancienne, können Sie noch bis Ende Januar besichtigen. Und zur Ausstellung und zum Museum gibt es bei uns einen Link auf wissenschaft.drs.ch. Und damit zu einigen weiteren Themen der Woche. Meine Kollegin Katharina Boxler hat eine Auswahl getroffen. Die NASA, die US-amerikanische Raumfahrtagentur, Katharina Boxler, die muss sparen und hat deshalb das erste außerirdische Outsourcing lanciert, könnte man sagen. Private Firmen sollen in Zukunft die internationale Raumstation ISS mit Waren und später auch mit Astronauten versorgen. Und vergangene Woche nun ging die erste dieser privaten Raketen in den Orbit, um kurz darauf wieder ins Meer zu stürzen. Ging da alles nach Plan, Katharina Boxler?
Ja, es lief alles nach Plan. Falcon 9, diese Rakete, stürzte nach 3 Stunden und knapp 20 Minuten ins Meer. Und das war eigentlich auch so geplant, bis auf 52 Sekunden Differenz, also sehr wenig. Zuvor hatte sich auch wie geplant die Raumkapsel gelöst und ist danach 2-mal um die Erde gekreist und danach von Fallschirmen sozusagen abgefedert sanft gelandet. Und damit hat sie auch gezeigt, dass sie tauglich für Astronauten wäre. Elon Musk, Gründer der privaten Raumschifffirma SpaceX, die eben diese Rakete und dieses Raumschiff konstruiert hat, hat danach gesagt, er befinde sich in einem halben Schockzustand. So gut sei das alles abgelaufen.
Kaum verwunderlich, dass der Besitzer dieser Firma so begeistert ist. Da lässt sich ja wahrscheinlich viel Geld verdienen. Aber was sagen andere Fachleute zum ersten Testflug dieser Privatrakete?
Die Stimmen, die bisher zu vernehmen waren, waren eigentlich alle beeindruckt. Selbst bei der NASA musste man sagen, wohl eher genötigt als wirklich ganz freiwillig, dass dieses SpaceX-Programm, das mit 1,6 Milliarden Dollar für 12 Flüge von der NASA finanziert wird, dass dieses Programm funktioniert hat bis jetzt. Mühe macht nicht die Technik, Mühe macht wohl eher die Psyche. Denn es war ja die Obama-Administration, die das Constellation-Programm, wovon die Ares-1-Trägerrakete ein Teil ist, bekanntlich eingestellt hat, um zu sparen. Und stattdessen eben auf die Idee kam, Raketen und Raumschiffe von Privaten bauen zu lassen. Und das ist natürlich eine Kränkung für die Raumfahrtnation USA. Das wird auch klar, wenn man zum Beispiel die renommierte New York Times liest, die sich nicht verkneifen kann, den SpaceX-Chef Musk als arroganten Angeber zu charakterisieren.
Mit kleineren Fliegern machte ein holländisch-kenianisches Forscherteam in den letzten Tagen Schlagzeilen. Die Forscher empfehlen nämlich Fußschweiß und Hefe zur Malaria- und Dengue-Fieberprävention. Wie funktioniert denn diese Biowaffe der doch etwas anderen Art, Katharina Boxler?
Die Forscher wollten zunächst einmal diese Moskitos einfach mal mit natürlichen Mitteln von Menschen fernhalten. Und sie versuchten es deshalb mit Düften, die Moskitos sonst anlocken. Sie hängten deshalb, das Forscherteam, dieses kenianisch-holländische Forscherteam, hängte saubere und von Forschern getragene Socken vor die Hütten eines kenianischen Dorfs. Die Socken waren gefüllt mit zum Teil industriell hergestelltem Kohlendioxid, die anderen mit Kohlendioxid, das entstanden war bei der Gärung von Hefe. Und solche Düfte sondern eben auch Menschen und Tiere aus beim Ausatmen.
Also eine eigentlich saubere wissenschaftliche Versuchsanordnung. Aber welche Socke machte denn nun das Rennen? Man vermutet es ja irgendwie schon.
Genau, Sie ahnen richtig. Die Moskitos fuhren richtig gehend ab auf die Räse-Duftkombination von Schweißsocke und Hefegasen. 80% der Versuchsmoskitos ließen sich sozusagen anlocken von diesen stinkenden Socken, während die sauberen Socken nur gerade 5% der Moskitos anzuziehen vermochten. Die Autoren schreiben in der Zeitschrift Malaria Journal, dass diese Methode natürlich sich bewähren könnte als zusätzlicher Kampf gegen übertragbare Krankheiten wie Malaria und Denguefieber, zusätzlich zu Moskitonetzen zum Beispiel, eben auch, weil diese Methode sehr günstig ist, Zuckerlösungen für Hefegärung auch in abgelegenen Gebieten zu haben sind und ebenso natürlich menschlicher Schweiß.
Auch Pandabären lieben süß. Die putzigen Tierchen ernähren sich ja zu 99% von den süßlichen Bambussprossen. Irgendwann im Verlauf der Evolution verging den Bären offenbar der Appetit auf Fleisch. Warum? Das wollen jetzt Forscher der Universitäten von Michigan und Sichuan herausgefunden haben, Katharina Boxler.
Ja, den Pandabären fehlt offenbar der Geschmackssinn für Umami. Umami, das ist so etwas wie eine fünfte Geschmacksrichtung neben süß, sauer, bitter und salzig und kommt vor allem in proteinreicher Nahrung, also zum Beispiel eben in Fleisch vor. Die Pandabären scheinen eine inaktive Variante des Umami-Gens TAS1R1 zu besitzen. Das haben molekularbiologische Untersuchungen gezeigt und die molekularbiologischen Untersuchungen zeigten, dass dieses Gen vor etwa 4,2 Millionen Jahren eingeschlafen sein dürfte. Vielleicht, das denken die Forscher zumindest, weil nicht mehr genügend Beutetiere vorhanden waren, war dieses Gen sozusagen nutzlos, schlief ein und ist bis heute nicht aufgewacht, obwohl es eben wieder Fleisch hat in der Umgebung oder in den Gebieten der Pandabären. Aber natürlich könnte es auch umgekehrt gewesen sein, dass zuerst dieses Fleischgen mutiert ist und die Tiere keinen Appetit mehr hatten auf Fleisch und bis heute eben Vegetarier geblieben sind.
Soweit Katharina Boxler mit aktuellen Themen aus Wissenschaft und Forschung. Sie sind dabei bei Wissenschaft DRS2, Ihrem Hörfenster in die Welt der Forschung. Compliance. Hinter diesem Fachbegriff versteckt sich eines der größten Probleme der Medizin, nämlich, dass Patienten nicht befolgen, was ihnen der Arzt empfiehlt. Auch Herzinfarktpatienten tun sich schwer damit. Fast die Hälfte der Herzinfarktpatienten befolgt die empfohlene Therapie nämlich nicht oder nicht vollständig. Manche setzen ohne Rücksprache mit dem Arzt Medikamente ab, andere beginnen wieder mit Rauchen oder sonstigen gesundheitsschädlichen Gewohnheiten. Und das hat Folgen. Jeder siebte dieser Patienten erleidet schon ein Jahr nach einem Herz- oder Kreislaufzusammenbruch erneut einen Kollaps. Deshalb reagieren nun die Schweizer Universitätsspitäler. Mit einer neuen Präventionskampagne wollen sie die Präventionsdisziplin von Menschen verbessern, die einen Herzinfarkt überlebt haben. Anita Vonmont berichtet.
Ich bin am Samstagmorgen wie immer früh aufgewacht. Es war 5.53 Uhr, ich habe mich aufgesetzt im Bett und dann habe ich vorne auf der Brust einen Schmerz verspürt. Ich habe mich dann erhoben und dann ist der Schmerz rübergerutscht in die linke Schulter und in den Arm. Und ich habe gemerkt, dass der Schmerz immer wie stärker wird. Meine Frau hat unverzüglich die Nummer 144 angerufen und ich habe mich aufs Bett gelegt und nur noch eigentlich geröchelt.
Ein Herzinfarkt ist ein dramatisches Ereignis, eines, das eben direkt ins Herz geht. Ein Herzkranzgefäß verschließt sich, das Blut kann nicht mehr zum pumpenden Herzmuskel fließen, der Herzmuskel stirbt ab. Bis heute ist Herzinfarkt die häufigste Todesursache. Und wer einen Herzinfarkt überlebt, hat keine allzu guten Langzeitperspektiven. Bereits ein Jahr nach dem Herzinfarkt erleiden in Europa 13% der Patienten einen zweiten Infarkt. Das müsste nicht sein, sagt der Kardiologe Peter Buser vom Universitätsspital Basel.
Es ist ein großes Potenzial vorhanden, dass wir diese 13% reduzieren können, möglicherweise auf die Hälfte oder sogar weniger.
Reduzieren ließe sich die hohe Herzinfarkt-Rückfallquote eigentlich mit ein paar wenigen Maßnahmen, wie sie hier in einem Videofilm für Herzpatienten zu hören sind.
Nicht rauchen, sich ausgewogen ernähren, sich bewegen, den Stress abbauen, die Medikamente regelmäßig einnehmen.
5 einfache Maßnahmen, doch die Umsetzung ist schwierig. Auch für Hans-Peter Rist, der vor 2 Monaten einen Herzinfarkt erlitten hat. Der 73-jährige Rentner raucht zwar nicht und er macht Fitness. Doch in letzter Zeit verursachten ihm 3 Todesfälle und eine Erkrankung seiner Frau viel Stress. Stress, der nicht einfach verfliegt. Auch hat Hans-Peter Rist ein paar Kilos zu viel.
Als ich 75 Kilo wog, habe ich schon mit dem Gedanken gespielt, etwas abzunehmen. Heute ist es etwas mehr und ich spiele immer noch mit dem Gedanken abzunehmen.
Seit dem Herzinfarkt hat er immerhin 2 Kilo Gewicht verloren und nun will er dranbleiben. Doch gerade das Dranbleiben ist für viele eine Knacknuss. Rund 1/3 der Herzinfarktpatienten nimmt schon nach 1 Monat nicht mehr alle verschriebenen Tabletten ein. Und fast die Hälfte der Patienten befolgt allgemein die empfohlenen Therapiemaßnahmen nicht korrekt. Der Kardiologe Peter Buser.
Im Moment des Ereignisses sind die meisten Patienten bereit, alles zu unternehmen, um ein weiteres solches Ereignis zu verhüten. Sind sie jedoch einmal aus dem Spital wieder entlassen, sieht das etwas anders aus, weil dann müssen sie ihre Lebensgewohnheiten ändern, sie müssen ihren Lebensstil ändern. Und das ist etwas, was häufig sehr schwer fällt.
Deswegen reagieren nun die 5 Schweizer Universitätsspitäler auf die Motivationsprobleme von Herzinfarktpatienten mit einem neuen Präventionsprogramm. Dieses Programm mit dem Namen ELIPS wurde von der Universitätsklinik Genf in einem Pilotprojekt getestet und soll nun, mitfinanziert vom Schweizerischen Nationalfonds, auf die ganze Schweiz ausgedehnt werden. Das Motto von ELIPS heiße «Motivieren statt Befehlen», sagt Marianne Gondon, die Leiterin der Pflegedienste Angiologie und Kardiologie am Inselspital Bern. Das Spitalpersonal werde daher speziell geschult in motivierender Gesprächsführung. Dabei gehe es nicht mehr um Verbote wie «Sie sollten nicht rauchen», sondern
da stellt man offene Fragen dem Patienten, zum Beispiel, was beschäftigt sie am meisten jetzt nach dem Infarkt? Und dann holt man sie dort ab und so kommt man ins Gespräch.
Im Gespräch versucht das Spitalpersonal, wichtige Botschaften zu vermitteln. Wie zum Beispiel, ein Herzinfarkt passiert nicht einfach zufällig. Solche Botschaften hebt auch der schon erwähnte Videofilm von ELIPS hervor. Hier in einer gespielten Szene mit einem Herzinfarktpatienten im Spital.
Ich habe erst jetzt realisiert und gemerkt, dass es eine Krankheit ist. Ich habe immer geglaubt, es sei, wie soll ich sagen, ein gebrochenes Bein.
Ein Herzinfarkt ist, der Patient im Video sagt, die Folge einer Krankheit, und zwar der Arteriosklerose, umgangssprachlich Arterienverkalkung. Diese Gefäßerkrankung lässt sich eindämmen, wenn Patienten aufhören zu rauchen oder wenn sie weniger fetthaltig essen. Doch dazu müssen sie selbst die Initiative ergreifen. Bereits im Spital formulieren die Patienten daher konkrete und realisierbare Ziele. Marianne Gondon schildert dies am Beispiel eines übergewichtigen Vertreters, der nach der Arbeit keinen Mumm mehr hatte, sich etwas zu bewegen.
Er ist immer wieder sehr lang im Outdoor unterwegs. Und mit ihm zusammen haben wir dann rauskristallisiert, ja, seine Frau arbeitet, kommt nicht zu den gleichen Zeiten nach Hause wie er. Und er hat sich dann dazu entschlossen, sie täglich abends vom Bahnhof abzuholen, wenn sie nach Hause kommt. Dann hat er 10 Minuten hinweg, 10 Minuten rückweg. Das gibt ihm genau die 20 Minuten, die eigentlich hilfreich sind.
Nun muss dieser Mann sein abendliches Bewegungstraining aber noch umsetzen. Damit dies gelingt, und zwar langfristig, sind auch die Hausärzte ins Präventionsprogramm ELIPS eingebunden. Sie erhalten eine Dokumentation und ein Spitalaustrittsblatt, auf dem die Patienten notiert haben, an welchen Risikofaktoren sie arbeiten wollen. So können die Hausärzte ihre Patienten unterstützen. Allerdings findet zwischen den für den Langzeiterfolg zentralen Hausärzten und dem Team von ELIPS kein regelmäßiger Informationsaustausch statt. Und die Schulung in motivierender Gesprächsführung ist für Hausärzte zwar möglich, aber nur bei Interesse. Lässt sich so die Patientendisziplin wirklich verbessern? Herzinfarktpatient Hans-Peter Rist ist skeptisch. Initiativ sein, das bleibe für viele Leute schwer, hat er an einem Informationsabend für Menschen nach einem Herzinfarkt beobachtet.
Ich habe den Vorschlag gemacht, man könnte doch so einen Kochkurs arrangieren, wo man lernt, wie bei fetten Kindern richtig sich zu ernähren, also die Ernährung richtig zuzubereiten. Ich war der Einzige, der Interesse daran hatte.
Unter Herzinfarktpatienten sind viele, die es jahrelang nicht geschafft haben, ihre Ernährung umzustellen, die Fitness zu trainieren oder mit Rauchen aufzuhören. Ob ihnen das im ELIPS-Programm nun gelingt, muss sich in der 3-jährigen Pilotphase erst noch zeigen.
Der Beitrag von Anita von Mont. Mehr zu dieser Präventionskampagne und dem im Beitrag erwähnten Film finden Sie bei uns auf der Website unter wissenschaft.drs.ch. Und das war's von Wissenschaft DRS 2 für heute. Im Internet kann man diese Sendung auch als Podcast beziehen unter wissenschaft.drs.ch. Für die heutige Sendung verantwortlich war Thomas Häusler, Ihr Begleiter am Mikrofon Christian Heuss.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.